dass uns im Grunde die Beschäftigung mit der Geschichte Israels in der Antike zeigt, dass man eben unterscheiden muss zwischen der Geschichte des biblischen Israel, also dieser Heilsgeschichte, die eben eine Glaubensgeschichte ist, die sich aber als Realgeschichte so nicht zugetragen hat, und eben der Geschichte des antiken Israel.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und wir bewegen uns heute weiter durch die Geschichte des Denkens. Und zwar wollen wir uns mit einer der großen Weltreligionen beschäftigen, denn deren Wurzeln liegen in der Antike. Und zwar geht es um das Judentum und um Israel. Und ich freue mich sehr, jetzt darüber mit Bernd Schipper sprechen zu können. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Eichler.
Sie sind Theologe, Ägyptologe und Professor für Altes Testament an der HU Berlin. Sie sind einer der großen Experten in Deutschland für die Geschichte Israels. Bei C.H. Beck haben Sie zum Beispiel die Einführung Geschichte Israels in der Antike geschrieben, aber sich zum Beispiel auch ausführlich mit ägyptischen Weisheitslehren beschäftigt, zu denen wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben. Also ein ganz beeindruckender Mix. Die erste Frage ist ja aber immer, bevor wir ins Thema gehen, die Frage nach dem Warum, für Sie ganz persönlich, warum überhaupt Theologie und Ägyptologie?
Bei mir hatte sich das in gewisser Weise ergeben. Ich hatte in meinem ersten Semester an der Universität Mainz seinerzeit mit dem Studium der Theologie begonnen und hatte eine Vorlesung gehört bei einem Professor, Dieter Michel, so war sein Name, der meine Begeisterung für das Alte Testament geweckt hat, vor allem aber für die Verbindung des alten Israel mit dem alten Orient. Das heißt, er hat mir als junger Student und den ganzen anderen, die in der Vorlesung saßen, verschiedene Texte des alten Ägypten nahegebracht, sich mit Texten des alten Mesopotamien befasst und im Grunde diesen reichen altorientalischen Kontext, die Literatur der altorientalischen Kulturen für das antike Israel und eben für die hebräische Bibel, das Alte Testament, fruchtbar gemacht. Und damit war ich im Grunde so auf die Spur gesetzt und habe dann während des Studiums der Theologie angefangen, Ägyptologie zu studieren. Noch gar nicht ganz planmäßig, sondern eher so, dass ich so ein, zwei Veranstaltungen besucht habe, eine Vorlesung, dann einen Sprachkurs. Und dann hat sich das im Grunde immer weiterentwickelt, so dass ich da mit der Zeit dann wirklich mein Thema gefunden hatte, nämlich die Frage der historischen Beziehungen zwischen dem pharaonischen Ägypten, also im Ägypten im zweiten Jahrtausend beispielsweise, aber auch im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, und dem antiken Israel. Und von dort aus hat sich dann die Beschäftigung mit der ganzen Geschichte des antiken Israel, das heißt vom ausgehenden zweiten Jahrtausend bis eben in die römische Zeit hinein, ergeben.
Ja, interessant. Ja, über Mesopotamien und Ägypten haben wir ja auch schon einige Folgen gemacht. Und ja, man kann sagen, also Israel steht eigentlich schon seit der Antike eigentlich auch zwischen diesen Polen, oder zumindest ist das sehr interessant, das daraufhin zu untersuchen, oder?
Ganz genau. Also es ist tatsächlich so, allein von der Geografie könnte man sozusagen diesen Bereich des heutigen Israel, Palästina und die unmittelbar angrenzenden Nachbarländer als so eine Art Landbrücke bezeichnen zwischen Ägypten im Südwesten und dem Zweistromland Mesopotamien im Nordosten. Und im Grunde sind damit auch so die beiden Pole benannt, nämlich die beiden Großmächte, jeweils Ägypten auf der einen Seite und dann aber die, sei es die Hethiter oder die Neuassyrer, die Neubabylonier, später die Perser auf der anderen Seite, die um die Kontrolle dieser sogenannten Landbrücke, der syro-palästinischen Landbrücke, gerungen haben. Und damit war im Grunde das antike Israel so ein bisschen eingebunden, fast in so eine Art Sandwich-Situation mit einer Großmacht auf der einen Seite, der anderen auf der anderen. Und das hat zugleich die Geschichte des antiken Israel, aber doch auch die Geschichte der alttestamentlichen Literatur entscheidend geprägt.
Der Bereich heißt ja südliche Levante. Was weiß man denn dazu? Also wir haben jetzt gerade gesagt, man ist zwischen zwei Reichen. Was weiß man denn dazu, wer da ursprünglich gelebt hat, oder was sind da die ältesten Aufzeichnungen, die wir haben?
Ja, es ist ja so, dass im Grunde wir mit solchen historischen Fragen immer den Boden, ich möchte mal sagen, der historischen gelehrten Spekulation oder Hypothesenbildung betreten. Man hat in der Archäologie, gerade auch mit der Entdeckung der altorientalischen Kulturen im 19. Jahrhundert, natürlich zum einen sogenannte archäologische Befunde, also Ausgrabungsergebnisse, hergestellt und zum Zweiten aber eben auch Texte gefunden. Texte aus dem alten Mesopotamien, Zweistromland, Texte der Hethiter, der Assyrer beispielsweise, der Babylonier. Oder eben auch Texte aus dem alten Ägypten. Und davon weiß man, dass sozusagen dieses Land natürlich, wen wundert es, nicht irgendwie unbevölkert war, bevor das Volk Israel dort eingezogen ist, sondern dort eine Gruppe von Menschen, man müsste sagen, Menschen, die auch im Alten Testament erwähnt werden, die sogenannten Kanaanäer, das ist im Grunde eine Art Sammelbezeichnung für die Menschen, die dort gelebt haben und über die dann eben auch bestimmte ägyptische oder auch mesopotamische Texte durchaus berichten.
Und dieser Begriff, also wir haben das jetzt schon gesagt, Israel, Sie haben aber auch Palästina gesagt, sind das schon antike Begriffe, die es damals gab? Sind die neuer? Wie verhält es sich zu denen?
Also der Name Israel begegnet erstmals außerhalb jetzt des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, also des ersten Teils unserer Bibel, in einer ägyptischen Königsinschrift auf einer Siegesstele eines Pharao mit Namen Merimta. Im Jahr 1208 vor unserer Zeitrechnung, vor Christus, wird dieser Name erwähnt, und vermutlich bezieht er sich auf eine Bevölkerungsgruppe, die in dem heutigen Land, was wir eben auch unter dem Namen Israel kennen, lebte. Der Name Palästina ist später bezeugt, sondern es ist ja auch so, dass sozusagen die altorientalischen Reiche, wie soll man das sagen, die altorientalischen Reiche nicht ja deckungsgleich sind mit dem, was wir heute als Staaten des Vorderen Orients kennen, sondern man eben im antiken Israel zunächst mal eine relativ kleine Einheit hatte, eben mit dem Königreich Israel, dann dem Königreich Juda, das vielleicht etwas größer wurde, aber eben diese beiden Königreiche Israel und Juda doch wesentlich im Schatten der altorientalischen Großreiche standen.
Und Palästina kommt dann später erst als Begriff dazu.
Genau, das hat man in römischen Quellen, hat man das Palästina. Man versucht das gerne auch zu verbinden mit den sogenannten Philistern. Die Philister, die im Alten Testament erwähnt werden, die an der Küstenebene lebten, also im südlichen Bereich, also eben auch im Bereich des heutigen Gazastreifens oder auch nördlich davon in den Städten Aschkelon, Aschdod, Ekron. Und die wiederum auch in außeralttestamentlichen Quellen belegt sind.
Wir haben jetzt schon das Alte Testament angesprochen. Die hebräische Bibel, haben Sie auch gesagt. Und Sie schreiben in Ihrem Buch das auch ganz klar, dass wir eigentlich lange, wenn es um die Geschichte dieser Gegend ging, von Israel, den Menschen, die dort leben, dass das eine der Hauptquellen war, auf die man sich bezogen hat. Und da wird ja auch viel erzählt zu dieser Gesellschaft, wie diese Gesellschaft gegründet wurde und so weiter, was es da für Königreiche gab. Und Sie sagen aber, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, wir vieles eigentlich von dem umschmeißen müssen, was wir mal gedacht haben. Könnten Sie dazu mehr erzählen? Warum ist das so?
Im Grunde ist das eine ganz spannende Entwicklung, die mit der Archäologie der südlichen Levante, also der archäologisch-historischen Forschung, Ausgrabungen in dem Bereich des heutigen Israel und der Nachbarstaaten zusammenhängt. Da hat sich im Grunde ein entscheidender Wandel vollzogen. Man kann sich das ganz gut daran illustrieren oder verdeutlichen, dass in den 1950er Jahren ein Buch recht populär war in Deutschland mit dem schönen Titel "Und die Bibel hat doch recht". Geschrieben bei einem von einem Journalisten Werner Keller, der im Grunde versucht hat, bestimmte archäologische Erkenntnisse zu nutzen, um eigentlich die Historizität der biblischen Erzählungen zu begründen. Er hat dabei Bezug genommen auf eine Forschung, die gerne auch als biblische Archäologie bezeichnet wurde, weil eben die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mit der Bibel unterm Arm gleichsam die Archäologie betrieben haben. Das heißt, wenn man beispielsweise bei der Stadt Jericho eine Zerstörungsschicht gefunden hat, dann war der Archäologe relativ schnell dabei und hat die eben mit dem Einzug des Volkes Israel ins Land, der sogenannten Landnahme und der Geschichte im Josua-Buch von den Israeliten, die da mit Pauken und Trompeten und Posaunen um die Stadt herumziehen und dann fällt die Mauer zusammen, damit eben in Verbindung gebracht. Das heißt, über einen längeren Zeitraum hat man versucht, von den biblischen Texten ausgehend, Grabungsergebnisse zu interpretieren. Das hat dazu geführt, dass man beispielsweise Vorstellungen hatte von einem Großreich Salomos, wie es im ersten Königebuch in den Kapiteln 3 bis 11 erzählt wird und das im Grunde so für bare Münze, das heißt eigentlich für historische Tatsachen gehalten hat. Und dann hat sich eigentlich eine ganz interessante Entwicklung vollzogen, und zwar dahingehend, dass in gewisser Weise die biblische Archäologie sich emanzipiert hat. Und zwar durch eigene Methoden, bei denen man nun aufgrund sozusagen eigener Forschungen ganz unabhängig zu Datierungen gekommen ist, und zwar unabhängig vom biblischen Text. Man muss sich das so vorstellen, wenn man beispielsweise heutzutage den Küchenschrank aufmacht und sich bestimmtes Geschirr anschaut, Da gibt es womöglich bei den einen Freunden gibt's Geschirr, das haben sie von der Großmutter geerbt oder im Großvater, und die anderen haben sozusagen was ganz Neues, die anderen haben das irgendwie bei einem schwedischen Möbelhaus gekauft und die dritten dort. Das heißt, man kann anhand von Keramik, von Alltags, Kochtöpfe, Geschirr und so weiter, kann man relativ gut bestimmte Zeitschichten voneinander abgrenzen. Also Menschen im 18., 19. Jahrhundert haben sozusagen anderes Alltagsgeschirr verwendet, als wir jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und genau das kann man eben auch feststellen für sozusagen die südliche Levante. Die Keramik, die von der älteren Forschung eigentlich kaum beachtet wurde. Die ältere Forschung war hauptsächlich an Architektur interessiert. Das heißt, Keramik wurde teilweise ausgehoben, in Kisten gelagert und kam in die Depots, die Lagerräume der Museen. Diese Keramik wurde systematisch untersucht und nun kann man hingehen und stellt sozusagen fest, dass bestimmte Zerstörungsschichten, also man gräbt so einen sogenannten Siedlungshügel, einen Tell aus und findet verschiedene Zerstörungsschichten, dass man diese Zerstörungsschichten in gewisser Weise völlig unabhängig von der Bibel datieren kann. Und zwar ausgehend von der Keramik. Das heißt, man kann eine sogenannte Chronologie herstellen. Der eine Keramiktyp, den gab es meinetwegen im ausgehenden zweiten Jahrtausend, den nächsten Keramiktyp im beginnenden ersten Jahrtausend, sagen wir mal im 10. Jahrhundert, und dann folgten Keramiktypen im 9. Jahrhundert. Das heißt, man kommt zu einer relativ kleinteiligen Abfolge von unterschiedlichen Datierungen und eben auch von unterschiedlichen Siedlungsschichten. Und das Ganze führte dann im Prinzip dazu, um das nun wieder am Beispiel der Stadt Jericho zu verdeutlichen, dass ungefähr, na sagen wir mal, 40 Jahre nach dem Buch von Werner Keller, und die Bibel hat doch recht, ein ebenso populäres und weit verbreitetes Buch in Deutschland veröffentlicht wurde, nämlich von dem israelischen Archäologen Israel Finkelstein, das Buch mit dem Titel Keine Posaunen vor Jericho. Das heißt, man stellte beispielsweise fest, die Zerstörungsschicht in Jericho ist viel älter als sozusagen die Zeit, in der die Israeliten womöglich da vorbeigekommen sind. Das heißt, die Archäologie hat sich emanzipiert, ist keine biblische Archäologie mehr, sondern eine Archäologie der südlichen Levante, die nun mit eigenen wissenschaftlichen Methoden, vor allem auf Basis der Keramik, aber auch anderen Methoden, C14-Methoden beispielsweise, zu relativ klaren Datierungen kommt. Und das hat den Blick auf das Alte Testament völlig verändert.
Das bedeutet aber nicht, das Alte Testament ist unbrauchbar, um über diese Zeit nach Aufschlüssen zu suchen.
Ganz genau. Wäre sozusagen, den biblischen Autoren würde man sehr Unrecht tun, wenn man zum einen sagen würde, man liest diese Texte als rein historische Geschichtsschreibung in unserem heutigen Sinne, aber auch man liest sozusagen völlig losgelöst von dem historischen Kontext. Vielmehr ist es so, dass diese Texte im Grunde eine Form religiöser Literatur sind. Eine Literatur, die gerade in den erzählenden Texten des Alten Testaments eine Art Heilsgeschichte erzählen will. Das kleine Volk Israel in Ägypten in der Unterdrückung wird durch wundersame Art des alttestamentlichen Gottes aus Ägypten herausgeführt, kommt in das Land hinein, baut dann dort ein Königtum auf, und dann geht das immer so weiter, bis dann aber auch zu den großen Ereignissen, die Zerstörung des Tempels, Eroberung Jerusalems 587 und so weiter. Das heißt, das ist im Grunde ein Geschichtsentwurf, in dem eigentlich die Geschichte erzählt wird des Volkes Israel und seines Gottes. Das ist durchaus ein historisches Wissen verarbeitet. Zum Teil hat man in bestimmten Geschichten, zum Beispiel in der Geschichte über Salomo, ein historisches Wissen verarbeitet aus späterer Zeit. Also gut, sagen wir mal, 300 Jahre nach der Zeit Salomos. Das heißt, die Autoren der damaligen Zeit haben durchaus unter Verwendung des historischen Wissens ihrer Zeit diese Texte geschrieben, aber sie haben sie eben geschrieben als eine Art religiöse Literatur, als eine Geschichte des Vertrauens auf diesen alttestamentlichen Gott, der Bewahrung Israels durch diesen Gott, und nicht eine Geschichte, wie wir das gerne so unter historischer Geschichte oder unter Ereignisgeschichte verstehen.
Heißt das, man hat das absichtlich umgeschrieben oder man hat es selbst auch doch vielleicht geglaubt, dass es so war, wie man es aufgeschrieben hat?
Es gab sozusagen in einer bestimmten Zeit in gewisser Weise die Notwendigkeit, zurückzufragen, was war eigentlich? Wie war das vorher? Und wie konnte eine bestimmte Situation entstehen? Die alttestamentliche Forschung geht, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, davon aus, dass eine solche Zeit bestand nach der Eroberung Jerusalems durch den neubabylonischen König Nebukadnezar II. Im Jahr 587-86 und der Exilierung eines Teiles des Volkes Israel beziehungsweise der Bewohner Jerusalems und des Königreiches Juda. Das war sozusagen so stellt sich das die alttestamentliche Forschung vor, ein geradezu traumatisches Erlebnis, bei dem man gefragt hat, wie konnte es dazu kommen? wie ist eigentlich die Geschichte früher gewesen? Und die alttestamentliche Forschung versucht hat im Grunde so zu erklären, jetzt etwas verkürzt dargestellt, dass eigentlich in dieser Zeit ein großer Geschichtsentwurf von den Anfängen bis zu diesem Untergang des Tempels, aber eben auch bis zu einer möglichen Rückkehr der Menschen aus Babylon wieder zurück geschrieben wurde, sodass eine Deutung beispielsweise ist, dass man diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten ins gelobte Land eben auch lesen kann, als sozusagen eine beispielhafte Geschichte, die sozusagen den Israeliten, die jetzt nach Babylon ins Exil deportiert wurden, erzählt wird, um zu verdeutlichen, euer Gott hat aber schon einmal geschafft, das Volk Israel aus der Verbannung herauszuführen, beziehungsweise aus dem Exil zu führen. Und genau das wird jetzt auch geschehen. Das heißt, es sind Glaubensgeschichten, aber Geschichten, die, wie gesagt, nicht völlig aus dem luftleeren Raum entstanden sind, sondern wo die Autoren eben ein bestimmtes Wissen aus ihrer Zeit, ein bestimmtes Wissen, was ihnen auch überliefert wurde, was ihnen mündlich mitgeteilt wurde, dann gleichsam literarisch und schriftlich verarbeitet haben.
Ja, das ist spannend. Also um das überhaupt zu verstehen, die Frühgeschichte des Judentums, haben wir eben einen Textkorpus, der eben natürlich älter ist als die Geschehnisse, die darin, jünger ist als die Geschehnisse, die darin verdeutlicht werden. Und man muss jetzt quasi verstehen, aus welcher Sicht wurde das geschrieben, und gleichzeitig aber welche vielleicht auch tatsächlichen Dinge stehen da mit drin, und die versucht man dann in so einer Art Detektivarbeit mit den archäologischen Funden, die man hat, immer gegenzuprüfen, um dann so eine tatsächliche Geschichte irgendwie zu bilden.
Ganz genau. Also wenn man das an einem Beispiel verdeutlichen möchte, kann man sagen, es spricht sehr, sehr viel dafür, dass es einen König Salomo gegeben hat, dass aber dieser König über ein Riesenreich, über ein Großreich geherrscht haben soll und dass er meinetwegen mit einer ägyptischen Pharaonentochter verheiratet war, das ist alles relativ unwahrscheinlich, sondern das ist eher die Geschichte eines goldenen Zeitalters von einem König, der es sozusagen in der Geschichte Israels schon mal geschafft hat, sich auf Augenhöhe zu bewegen mit den altmoslemischen Großreichen, die eben verdeutlicht an dieser diplomatischen Heirat mit einer Tochter eines Pharao. Das heißt, da wird eine Geschichte erzählt, bei der man sagt, vermutlich war es historisch so, dass Salomo Herrscher in Jerusalem war, eines relativ kleinen, lokal begrenzten Königtums, dass aber dieser Salomo später sozusagen zu einer ganz bedeutenden Figur, eine Art Erinnerungsfigur in der Geschichte des alten Israel wurde, so dass beispielsweise mit Salomo die Weisheit verbunden wurde, so wie man eben diese, wie soll man sagen, diesen Bedeutungszuwachs bestimmter Erinnerungsfiguren, Erinnerungspersonen des alten Israel auch an anderen Beispielen sehen kann. Mose ist zum Beispiel der Gesetzgeber. David ist der Sänger, mit dem die Psalmen verbunden werden. Das heißt, man sieht im Grunde deutlich, wie man im Nachhinein später versucht hat, diese Literatur, die durchaus heterogen ist, die vielschichtig ist, gewisserweise zu systematisieren, indem man gesagt hat, alle Gesetze werden jetzt mit Mose verbunden, weil das der Gesetzgeber ist, der beispielsweise die 10 Gebote von Gott empfangen hat. Die Weisheitsliteratur wird mit Salomo verbunden, denn er lebt in einem großen internationalen Reich, bewegte sich auf Augenhöhe mit den Herrschern des alten Orients. Und David, eben der Hafenspieler, ist sozusagen derjenige, mit dem die Psalmen, die Lieder, die Gebete verbunden werden. Also solche Systematisierung sieht man im Alten Testament selbst. Und das ist eigentlich für uns Alttestamentlerinnen und Alttestamentler ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sozusagen bestimmte Tendenzen, auch bestimmte literarische Brüche, unterschiedliche Erzählungen und solche Systematisierung im hebräischen Text des Alten Testaments selbst erkennen können. Das heißt, wenn man das Alte Testament in der Originalsprache liest, dann fallen bestimmte Dinge auf, bestimmte Textbefunde, Eigenarten, die auch schon den Gelehrten des 18., 19. Jahrhunderts aufgefallen sind und die eben nun im Lichte der jüngeren archäologischen Erkenntnisse doch in einem anderen Licht erscheinen.
Ja, das ist ganz spannend. Also in diesem Podcast merke ich, dass mit allen Menschen, mit denen man redet über antike Texte und antike Geschichten, ist eigentlich immer die Antwort auf einfache Fragen, ah nee, das ist viel komplizierter. Also da gibt es meistens einen riesigen Textkorpus und dann wird viel zusammengekürzt und neu verfasst und dann muss man genau sich natürlich auskennen mit dem Kontext der Zeit und so weiter. Also Dinge, die für uns vielleicht heutzutage irgendwie einfach wirken, sind meistens sehr komplex. Ich würde Ihnen trotzdem mal eine einfache, aber ganz große Frage stellen. Was ist denn überhaupt genau das Alte Testament? Also wie entsteht das? Und ist die hebräische Bibel, das ist der erste Teil der christlichen Bibel, also den man auch aus dem Religionsunterricht und so weiter kennt? Oder gibt es da einen Unterschied? Kann man sagen, das ist nicht genau dasselbe?
Also es ist tatsächlich so, dass die hebräische Bibel dem entspricht, was wir auch als Altes Testament kennen, aber eben ohne die sogenannten Apokryphen, das heißt die sogenannte zwischentestamentliche Literatur, die teilweise ja eben auch in anderer Sprache verfasst wurde. Und die, in der hebräischen Bibel selbst sind teilweise die Bücher auch anders angeordnet. Es beginnt natürlich mit dem ersten Buch Mose. Aber was man im Grunde hier deutlich sieht, ist, dass diese biblischen Texte natürlich eine unterschiedliche Wirkungsgeschichte, man könnte was sagen, einen zweifachen Ausgang erfahren haben, zum einen im Christentum, aber zum anderen im Judentum. Und wenn man sich jetzt die Frage aufgreift, die Sie gestellt haben, also was muss man sich unter diesem Alten Testament vorstellen, dann würde man sagen, das Alte Testament ist zunächst mal eine Bibliothek. Eine Bibliothek unterschiedlicher Bücher, die teilweise in einem gewissen Zusammenhang zueinander stehen, bei denen aber auch Geschichte Israels, nämlich die Geschichte der Könige Israels und Judas, unterschiedlich erzählt wird. Es gibt zwei große Literaturwerke, buchübergreifend, die das im Grunde ganz unterschiedlich erzählen. Und so, ich sag mal, so unterschiedlich die Stimmen, die manchmal in einer Bibliothek versammelt sind, so unterschiedliche Stimmen hat man auch im Alten Testament. Also es ist sozusagen nicht ein Buch, was, ich sag mal, wie jetzt ein moderner Roman von einem einzigen Autor, einer einzigen Autorin geschrieben wurde, sondern das ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Sicherlich von den Anfängen, sagen wir mal, im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis vielleicht wirklich ins 2. Jahrhundert hinein, also über gut 600 Jahre. Und daran waren unterschiedliche Schreiber, Schriftgelehrte, Autorinnen und Autoren beteiligt. Und dadurch ist das im Grunde so eine Bibliothek geworden mit sehr unterschiedlichen Büchern und beispielsweise Büchern, beispielsweise das Hohelied, was im Grunde fast so eine Art erotische Literatur ist, bei der dann in den späteren Jahrhunderten unserer Zeitrechnung immer wieder darüber diskutiert wurde, soll so ein Buch überhaupt in das Alte Testament rein? Ist das überhaupt ein religiöses Buch? Das heißt, man hat eine sehr breite Bibliothek mit unterschiedlichen Büchern im Alten Testament.
Und der Grund, dass es geschrieben wird, ist auch ein identitätsstiftendes Projekt dann im Exil?
Mit Sicherheit muss man sagen, dass diese alttestamentliche Literatur identitätsstiftend ist. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen kann man davon ausgehen, dass bestimmte mündliche Erzählungen, Texte, die sozusagen mündlich von einer Generation an die nächste überliefert wurden, dann an einem bestimmten Punkt verschriftlicht wurden.
Ja.
Das heißt, es gab so eine Art mündliche Überlieferung und an einem gewissen Punkt wurde das verschriftlicht. Und dann kommt eigentlich das Zweite dazu, warum wurde das verschriftlicht? Offenbar in einer Situation durch das Exil ausgelöst, das heißt um 587, also auch mit dem Beginn dann der Perserzeit ab 539, aber eben auch in einer Situation, in der sich die Schreiber, Schriftgelehrten des alten Israel in einer Situation fanden oder in einer Lage fanden, bei der nun sie zunehmend anderen Großreichen und in gewisser Weise auch anderen hegemonialen Mächten ausgesetzt war. Das heißt, mit dem Verlust der Selbstständigkeit, mit dem Verlust des eigenen Königtums entstand eine Situation, bei der beispielsweise auch Jerusalem erstmal von den Persern abhängig war. Später kamen dann die Ptolemäer, dann kamen die Seleukiden, es kam griechischer Einfluss. Und man stellt sich das so vor, dass sozusagen in einer Situation auch der zunehmenden Internationalisierung eines persischen, eines griechischen Einflusses sich die Frage stellte, was sind wir eigentlich? Was gehört zu uns als Israeliten eigentlich dazu? Was sind unsere Texte? Und dann zunehmend diese Literatur geschrieben wurde, wobei man sich das auch nicht so vorstellen darf, dass sozusagen in einem Zeitraum von 100 Jahren das alles aufgeschrieben wurde, sondern eben über einen längeren Zeitraum, weshalb eben diese Bibliothek des Alten Testaments dann auch so ein disparates, unterschiedliches Bild ergibt.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Vielleicht können wir mal ein paar der Geschichten aus dem Alten Testament vielleicht ansprechen und Sie können erläutern, inwiefern das eventuell tatsächlich so war oder eher gar nicht. Wenn wir mal anfangen bei dem nicht historischen Teil vielleicht, also dem Anfang der Entstehung der Welt, dem Paradies und so weiter und so fort, ist das weiß man, wie das entstanden ist in dem Alten Testament, woher diese Erzählung kommt?
Man stellt sich das tatsächlich so vor, dass es in der Situation, in der mindestens die Schriftgelehrten des alten Israel wirklich traumatisiert waren und den Eindruck hatten, jetzt ist alles verloren. Die Situation nach der Eroberung Jerusalems, der Zerstörung des Tempels 587, dass in der Zeit danach, in den Jahrzehnten danach, ein Nachdenken einsetzte über die Frage, wie kann eigentlich dieser Gott, von dem bislang erzählt wurde, es ist ein Gott, der sozusagen in der Geschichte erfahrbar ist. Es ist sozusagen ein Gott, der das Volk Israel bewahrt. Mhm. Es hat aber die Geschichte sozusagen einen ganz anderen Ausgang genommen. Und das Ganze jetzt auch in einer Situation der zunehmenden Internationalisierung, wo man beispielsweise in Babylon offenbar auch mit der neubabylonischen Religion zu tun hatte. Und man stellt sich das so vor, dass in dieser Situation nun die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, das waren offenbar auch Priester, die Schriftgelehrten in gewisser Weise ein neues Bild von Gott entworfen haben, und zwar Gott der Schöpfer. Man könnte ja sagen, wenn man sich jetzt mal so betrachtet, eine Theologie, also eine Gotteslehre, die bei dem Schöpfer ansetzt, setzt sozusagen am frühestmöglichen Zeitpunkt überhaupt an, den man beschreiben kann. Es ist nämlich derjenige, der die ganze Welt geschaffen hat. Das heißt, es geht nicht mehr darum zu sagen, dieser Gott ist ein Gott, der sein Volk begleitet, der in der Geschichte mitgeht, wie es beispielsweise die Erzählung vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten berichtet. Das ist im Grunde ein Gott, der befreit, der sein Volk begleitet, aus der Fremde in das Land selbst. Diese Geschichte ist sozusagen das erzählt das eine Gottesbild, und das andere ist dann tatsächlich die Vorstellung von der Schöpfung. Und da wurde dann in 1. Mose 1, in dem sogenannten ersten Schöpfungsbericht, der also im ersten Kapitel des ersten Mosebuches zu finden ist, wurde im Grunde eine Geschichte erzählt, die bestimmte altorientalische Vorstellung aufgreift, also die Vorstellung einer Vorwelt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war Tohu Wabohu, steht da im hebräischen Text. Also es war im Grunde ein geradezu chaotischer Zustand. Das ist etwas, wie in der altorientalischen Welt die Welt vor der Schöpfung beschrieben wurde. Mhm. Das heißt,
im Enumerisch kommt das auch vor.
In einer bestehenden Welt, in dem nämlich in diese Welt des Chaos Ordnung reingebracht wird. Und genau das wird beschrieben in diesem ersten Schöpfungsbericht. Und dann geht im Grunde die Geschichte so weiter. Dann wird der Mensch geschaffen und dann erfolgt sozusagen die Geschichte mit dem Paradies. Und so wird das im Grunde immer weiter entwickelt und gleichzeitig eben auch zugespitzt. Und das ist eigentlich das Entscheidende, zugespitzt auf die Ahnherren des Volkes Israel, Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Und dann ist man im Grunde beim Volk Israel. Das heißt, das wird im Grunde bewusst beim Beginn der Welt begonnen. Es werden altorientalische Vorstellungen aufgegriffen. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass im Grunde Israel sich eben immer in dieser Spanne bewegt hat. Mesopotamien auf der einen Seite, Ägypten auf der anderen Seite, und das eben auch Auswirkungen hatte auf die alttestamentliche Literatur. Hier werden jetzt altorientalische, also mesopotamische Vorstellungen aufgegriffen. Und es wird im Grunde eine eigene Geschichte erzählt, die letztlich zum Ausdruck bringt, auch wenn dieser Gott des Alten Testaments sich womöglich angesichts der Katastrophe, der Zerstörung des Tempels nicht als der erwiesen hat, der Israel in der Geschichte befreit und bewahrt, ist er doch derjenige, der größer ist als alle anderen, denn er hat die ganze Welt geschaffen. Das heißt, das nochmal verdeutlicht, es ist letztlich eine religiöse Literatur, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir sollten das Alte Testament nicht lesen als ein sozusagen als Realgeschichte, sondern als eine religiöse Literatur, eine Geschichte über Gott und Israel, bei der eben die Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die Priester, versucht haben, auf bestimmte historische Herausforderungen zu reagieren, wie beispielsweise die Situation der Fremdherrschaft unter den Persern oder eben auch die bereits mehrfach genannte Zerstörung des Tempels 587, 586 vor Christus.
Also wenn man noch sein eigenes Königreich hat, dann, wie kann man das sagen, dann ist der Gott ja schon weltlich dadurch rechtfertigt oder erkennbar, weil man in einer Machtposition ist. Und sobald man in eine dann Ohnmachtposition geht, bedarf es quasi einer neuen Rechtfertigung. Und so kann man das auch deuten.
Das ist tatsächlich ein Modell, mit dem die alttestamentliche Forschung versucht, diese unterschiedlichen Gottesbilder des Alten Testaments zu erklären. Bei dem man beispielsweise sagt, die Vorstellung von Gott als Schöpfer tritt erst im 6., 5. Jahrhundert vor Christus so zutage, und zwar eben aus der Notwendigkeit heraus, ein anderes Gottesbild zu begründen, ein anderes Gottesbild zu erklären. Man hat das interessanterweise auch in alttestamentlichen Büchern, die nun dezidiert Bezug nehmen auf diese neue Situation, zum Beispiel auf die Situation in Babylon, also die Israeliten, die dort in Gefangenschaft waren. Da gibt es einen bestimmten Teil des Jesaja-Buches, die Kapitel 40 bis 55, in denen das sehr, sehr schön deutlich wird, die Bezug nehmen auf den Perserherrscher Kyros II. Kyros wird dort genannt und gleichzeitig immer wieder betont wird, die Macht dieses Gottes, die Größe dieses Gottes und eben gleichzeitig auch so etwas, was sicherlich auch für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, mit so etwas wie dem Monotheismus. Das heißt, es gibt nur noch diesen einen Gott. Das ist auch eine Entwicklung, die sich im Alten Testament zeigt. In dieser Zeit des Exils, wie wir sagen, hat es eine Entwicklung gegeben zu im Grunde kategorischen Aussagen über diesen Gott. Denn wenn gesagt wird, es gibt nur einen Gott, der die Welt geschaffen hat, und das ist unser Gott, dann ist er natürlich allen anderen Göttern vorgeordnet. Es kann eben nur einer die Welt geschaffen haben und damit ist man im Grunde an der Schwelle zu einem sogenannten Monotheismus, dem Glauben an den einen Gott, der ja nun eben bis heute ein Charakteristikum des Judentums ist, aber eben auch an das des Christentums und dann später auch des Islam.
Ist das Judentum die erste monotheistische Religion? Also ist das der Ursprung eigentlich dieses Glaubens an einen Gott?
In gewisser Weise schon. Also man kann tatsächlich davon ausgehen, dass dieser Gedanke eines Monotheismus, auch wenn das Wort Monotheismus im Grunde erst im 18. Jahrhundert entstanden ist, aber die Sache selbst, sozusagen der eine Gott unter Ausschluss anderer Götter, dass das tatsächlich ein Spezifikum des alten Israel ist. Man hat, das sollte ich, wenn Sie in gewisser Weise jetzt mit mir auch als Ägyptologen sprechen, sollte ich das erwähnen, man hat immer auch mal diskutiert, ob sozusagen der Glaube an den einen Gott auch mit der ägyptischen Religion verbunden werden kann. Und zwar nämlich da mit dem Pharao Echnaton, der Epoche von Amarna. Man hat sogar versucht, das dann mit dem Alten Testament zu verbinden. Und in der Tat ist es so, dass Echnaton, also ungefähr Mitte des 15., 14. Jahrhunderts vor Christus, dass Echnaton die Sonne als sozusagen als den einen Gott verehrt hat, aber das bei weitem noch nicht ein Monotheismus war, wie er dann beispielsweise im Alten Testament und beispielsweise im Buch des Propheten Jesaja in den Kapitel 40 bis 55 zu finden ist.
Weil man noch nicht kategorisch die anderen Götter ausgeschlossen hat?
Weil es tatsächlich so war im alten Ägypten, dass Echnaton so vorgegangen ist, dass er im Grunde, man könnte fast sagen, die anderen Götter nur ausgeblendet hat. Mhm. Also die Epoche von Echnaton war letztlich über die 3000 Jahre ägyptische Geschichte gesehen eigentlich nur ein Wimpernschlag der Geschichte. Und es war relativ leicht, dann in der Zeit nach Echnaton, das war dann beispielsweise auch Tutanchamun, der über das Grab bekannt geworden ist, Tutanchamun, sehr schnell zu den anderen Göttern wieder zurückzugehen. Das heißt, bei Echnaton findet sich schon der Gedanke zu sagen, es ist der eine Gott, der Sonnengott, bei ihm Aton bezeichnet, die Sonnenscheibe hieß eben Aton oder Iten, Aton. Aber danach ist man relativ schnell zu dem Polytheismus, also dem vielgestaltigen Göttersystem des alten Ägypten zurückgegangen.
Vielleicht können wir noch mal genau bei Ägypten bleiben. 1998 ist ein Film ins Kino gekommen, den habe ich als Kind, weiß ich noch, an meinem Geburtstag gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie alt war ich da? Ja, so 10 ungefähr. Der Prinz von Ägypten hieß dieser Film und das war das erste Mal, dass ich mit dieser Geschichte konfrontiert wurde als Kind. Und zwar ist es einfach eine Verfilmung des Buches Exodus und also des Ausgangs des Volkes Israels aus Ägypten, aus der Unterdrückung. Und in ihrem Buch lese ich jetzt, das kann man kaum so sagen, dass es das tatsächlich so gegeben hat, oder?
Also die Geschichte, wie sie im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus beschrieben wird, vor allem in den Kapiteln 1 bis 15, ist eben auch als eine religiöse Literatur zu verstehen, in der im Grunde eine Geschichte erzählt wird über Gott als Befreier. Nun ist es aber nicht so, dass sozusagen diese Geschichte völlig unhistorisch ist, sondern man davon ausgehen muss, dass im Kern eine bestimmte historische Erinnerung, auch ein bestimmtes historisches Wissen verarbeitet wurde. Dafür spricht beispielsweise der Name Mose. Mose ist eigentlich ein ägyptischer Name. Das ist die Kurzform eines Namenselementes, wie es beispielsweise auch im Namen Ramses begegnet. Oder Thutmosis. Thutmosis ist ein Name eines ägyptischen Pharao, da hört man schon bei dem Thutmosis. Moses klingt so ein bisschen wie Mose. Das heißt, Mose hat einen ägyptischen Namen. Und das Spannende ist, wenn man schaut, der Name Mose ist sozusagen auf eine bestimmte Weise im Hebräischen geschrieben. Wenn man sich diese Schreibart betrachtet, dann fällt auf, dass offenbar dieser Name Mose, soweit man das wissenschaftlich sagen kann, ein relativ alter Name ist. Also vielleicht sogar aus dem ausgehenden zweiten Jahrtausend stammt. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Exodus-Geschichte sozusagen komplett erfunden wurde, sondern dass offenbar hier eine historische Erinnerung verarbeitet wurde, die vielleicht tatsächlich zusammenhängt mit einem vielleicht aber eher eben kleinen Kreis von späteren Israeliten, die unter, vielleicht ja tatsächlich unter einem Anführer mit Namen Mose aus Ägypten auf irgendwelchen Wege herausgekommen sind, mit Sicherheit nicht so, wie es erzählt wird. Denn da muss man sagen, auch wenn man immer so ein bisschen vorsichtig sein sollte, mit Quellen damit zu argumentieren, dass in bestimmten Quellen das nicht genannt wird, weil man ja theoretisch immer für den alten Orient noch weitere Quellen finden könnte, aber ja, über die Zeit der ägyptischen Pharaonen, die Zeit der sogenannten ramessitischen Herrscher, Ramses den Großen und so weiter, und seine Vorgänger, weiß man doch sehr gut Bescheid über ägyptische Königsannalen und sonstige Inschriften, sodass man sagen muss, ein solches Ereignis, die Tötung der Erstgeburt oder eben der Durchzug durch das Meer und der Pharao, der mit seinem ganzen Heer umkommt, wie es beispielsweise auch in dem Film Die Zehn Gebote mit Charlton Heston, ein Klassiker aus den 50er Jahren, gezeigt wird. Das hat sich so natürlich nicht ereignet, denn sonst wäre es in den ägyptischen Quellen aufgezeichnet worden. Das kann man schon sagen. Aber dass eine kleine Gruppe von Israeliten unter einem Anführer mit Namen Mose, vielleicht ja auch sogar aus einer Unterdrückungssituation, dann aus Ägypten heraus in das Land Israel hineingegangen ist und das Bekenntnis zu diesem Gott als Befreier dann zu dem Bekenntnis des alten Israel wurde, ich denke, das kann man schon sagen, aber da stößt man eben zugleich als Historiker an die Grenze dessen, was in der historischen Rekonstruktion möglich ist, weil uns eben an einem bestimmten Punkt weitere Quellen fehlen.
Diese Begriffe Israeliten Israel, also die Israeliten in Ägypten unterdrückt, kommen dann ins Lande Israel. Also diese Frage, bezeichnet man einen Ort jetzt, also die südliche Levante zum Beispiel oder Teile dessen als Israel, oder bezeichnet man eine Bevölkerungsgruppe als Israel, wie dann auch später im Exil, wenn dann das Alte Testament geschrieben wird. Ist das immer schon so in der Historie Israels so vermischt, oder ist das eher etwas, das man nachträglich dann draufstülpt, sodass man sagt, also natürlich heißen die Israeliten, weil die nach Israel kommen, und die Bevölkerung von diesem Gebiet nennen wir jetzt das Volk Israel?
Ja, vielen Dank für die Frage. Sie gibt mir natürlich Gelegenheit, das Ganze noch ein bisschen präziser darzustellen, ja, denn Sie haben das vorhin ja schon angedeutet, es geht Ihnen mit allen Ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern so, dass an einem bestimmten Punkt die darauf hinweisen, dass natürlich die Sache viel komplizierter ist und man noch viel mehr Dinge achten muss. Darauf muss ich jetzt auch hinweisen. Dazu zwei Dinge. Das eine ist, dass tatsächlich, da komme ich nochmal zurück auf diese Stele des Pharao Meremtar aus dem Jahr ungefähr 1208 vor unserer Zeitrechnung, dass dort nun tatsächlich von Israeliten die Rede ist oder von einem Israel, was eine Personengruppe ausmacht. Mhm. Und dieses Israel lebte offenbar um 1208 im Land selbst, also in der südlichen Levante. So. Vermutlich gar nicht so weit entfernt von dem heutigen See Genezareth, der auch als See Kinneret manchmal bezeichnet wird. Also vielleicht in dieser Ecke, wenn man sich die verschiedenen Namen betrachtet, in der Siegesstele, also dieser Siegesinschrift, das ist so ein großer Stein gewesen, der aufgestellt wurde, dann kann man das wohl sagen. Jetzt ist es aber so, und darauf verweisen Sie zu Recht mit Ihrer Frage, dass natürlich die Begrifflichkeiten so ein bisschen durcheinander gehen oder anders formuliert, die Begrifflichkeiten vielschichtig sind. Wenn man jetzt mal schaut, in den babylonischen Quellen für die, in Anführungszeichen, Israeliten, die da in der zweiten Hälfte des 6. und 5. Jahrhunderts im babylonischen Exil waren, dann werden die in der Regel nicht Israeliten genannt, sondern es ist eher die Rede von Judäern, weil das nämlich Menschen waren aus der Stadt Judas, das war Jerusalem, und eben aus dem Königreich Juda. Und interessanterweise geben aramäische, also in aramäischer Sprache aufgezeichnete Papyri aus dem alten Ägypten für den gleichen Zeitraum, das heißt also auch das 6., 5. Jahrhundert, Auskunft über eine Gruppe von Judäern, die ganz im Süden Ägyptens auf einer Nilinsel mit dem Namen Elefantine, das ist also an der heutigen Grenze zum Sudan, auf einer Nilinsel mit Namen Elefantine lebten. Das heißt, der Name ist vielschichtig und im Grunde wird hier an dem Namen eines deutlich, was ich vielleicht nochmal betonen sollte, dass nämlich im Grunde in dem Namen Israel bereits dieses heilsgeschichtliche Programm drin steht. Israel ist im Grunde fast so eine Art theologisch aufgeladener Begriff, bei dem eben Israel an einem bestimmten Punkt dann eben auch die Menschen bezeichnen kann, Israeliten, die eigentlich im Königreich Juda lebten, mit Jerusalem als Hauptstadt und die in den altneuropäischen Quellen der frühen Perserzeit eben als Judäa bezeichnet werden.
Was bedeutet das, Israel, eigentlich?
So ganz genau weiß man das gar nicht. Also man vermutet, dass es mit dem Gott El zusammenhängt, also dass es eine Gottheit ist aus der, oftmals sagt man dazu, kanaanäischen Zeit, sozusagen aus der vorisraelitischen Zeit. Da gibt es syro-palästinische Gottheiten, werden die teilweise auch genannt, also den Gott El, den Göttervater, der im Grunde der oberste Gott ist. Es gibt Baal, es gibt andere Göttinnen, Aschera, und man verbindet im Grunde den Namen Israel auch damit, mit dem Gott El. Mhm.
Sie haben diese Königreiche Israel, Juda, Juda mit Jerusalem zusammen schon angesprochen, dass ja eine Trennung ist laut dem Alten Testament, die nach dem vorigen Königreich passiert, also mit Saul und Salomon und David. Hat es denn dieses vorige Königreich tatsächlich gegeben? Was weiß man dazu?
Es wird es schon gegeben haben, aber wohl nicht in dieser Größe, sondern man wird wahrscheinlich sagen müssen, dass das Königreich von vor allem von David und Salomo doch im Wesentlichen beschränkt war auf Jerusalem und die Umgebung Jerusalems, aber bei weitem eben nicht ein so großes, sagen wir mal, Gebiet, Territorium eingenommen hat, wie sagen wir mal jetzt das heutige Israel, wenn man sich das einfach auf der Landkarte mal betrachtet, sodass im Grunde hier etwas deutlich wird, was eigentlich die Forschung zum antiken Israel erst so in den letzten 30, 40 Jahren richtig realisiert hat. Das ist nämlich so, wenn man sich in den alttestamentlichen Texten, zum Beispiel in den beiden Büchern der Könige, erstes und zweites Königebuch, wenn man sich die Geschichte betrachtet, dann wird im Grunde eine Geschichte erzählt vom Blickwinkel Jerusalems aus, wo gesagt wird, das Königreich Juda, nicht? Also es gab sozusagen das eine Großreich und dann ist das zerbrochen mit auch einem bestimmten Fehlverhalten Salomos. Es zerbrochen in zwei Unterreiche, einerseits das Königreich, das sogenannte Königreich Israel im Norden und das Königreich Juda im Süden. Und die Texte des Alten Testaments, die Königebücher, sind hauptsächlich vom Blickwinkel Jerusalems aus geschrieben und verdeutlichen im Grunde, das einzige legitime Königreich ist das Königreich Judas in Jerusalem. Nun sieht man aber an der Bezeichnung Israel, Israel für das Königreich eben im Norden, dass womöglich die historische Geschichte ein bisschen anders gelaufen ist. Und tatsächlich ist es so, und da geben uns dann auch neuassyrische Quellen Aufschluss darüber, dass die Könige des Nordens, die im Alten Testament nur am Rande erwähnt werden, wer kennt schon einen König Omri, ja, der wird irgendwie in 1. Könige 16 mal so erwähnt, aber ansonsten kennt man den nicht. Das war aber ein relativ bedeutender König, der in altorientalischen Königsinschriften genannt wird und dem es offenbar gelungen ist, bis in das Gebiet des heutigen Jordanien vorzudringen, also zu expandieren. Also im Grunde ein Herrscher auf, man könnte was sagen, Augenhöhe der altorientalischen Reiche. Und tatsächlich ist es so, dass man den Eindruck hat, dass die Schriftgelehrten späterer Zeit so einiges von dem, was mit Omri verbunden wurde, dann auf König Salomo übertragen haben. Das heißt, hier wird im Grunde deutlich, wir haben die Geschichte des biblischen Israel, wie sie im Alten Testament beschrieben wird, von einem bestimmten Blickwinkel, vor allem vom Blickwinkel Jerusalems ausgeschrieben. Und dann haben wir die Geschichte des antiken Israel, die Geschichte, wie sie anhand außeralttestamentlicher Quellen, archäologischer Quellen, altorientalischer Königsinschriften rekonstruiert werden kann und bei der man den Eindruck hat, die eigentlichen bedeutenden Könige der Königszeit in Israel waren die im Norden und nicht die in Jerusalem. Das heißt, da sieht man, wie im Grunde das auseinander driftet. Und das ist vielleicht gar nicht so ein großer Zufall, dass dieses sogenannte Nordreich Israel eben den Namen Israel getragen hat und dann erst später dieser Name auch eben als ein heilsgeschichtlicher Begriff für das Gottesvolk dann auch auf den Süden, auf die Bewohner des Königreiches Juda übergegangen ist.
Und also für Israel ist ja auch, sind ja die Bauten der Tempel wichtig, also des ersten und des zweiten. Wie ist das mit dem Bau des ersten Tempels unter Salomo? Hat der wirklich stattgefunden?
Das wird man vermutlich schon sagen können, aber hier greift natürlich ein gewisses Problem, das wahrscheinlich auch in ferner Zukunft nicht gelöst wird, dass nämlich auf dem heutigen Tempelberg in Jerusalem noch nie Grabungen durchgeführt werden konnten und wahrscheinlich auch nicht mehr nicht durchgeführt werden. Das heißt, man hat im Grunde keine Erkenntnisse über den ersten und den zweiten Tempel. Man hat, wenn Sie jetzt Jerusalem besuchen und dort an der Tempelmauer in so einem unterirdischen Tunnel entlang gehen, das war vor 25 Jahren noch alles ein bisschen abenteuerlich, jetzt ist es mittlerweile sehr gut erschlossen, dann sieht man dort die Tempelmauern des sogenannten Herodianischen Tempels, also von Herodes dem Großen. Aber eben über den Tempel Salomos weiß man so gut wie nichts. Man hat versucht, auch so ein bisschen was herauszufinden durch große Zisternen, die oben auf dem heutigen Tempelberg sind. Das heißt, wenn man oben auf dem Tempelberg entlangläuft, hat man dort so große Zisternen. Da gab es mal Überlegen, ob die in irgendeiner Form mit älteren Heiligtümern zusammenhängen. Aber letztlich fischt man da sehr im Trüben, sodass es dann wieder darauf hinausläuft, zu fragen, was kann man sich vorstellen mit einem König Salomo, der womöglich der Herrscher über eine Art Stadtfestung Jerusalem war. Und da würde man sagen, wenn das halbwegs entsprechend der Gesetzmäßigkeiten lief, wie sie sonst im Alten Orient waren, dann gehörte ein Tempel eigentlich immer dazu. Das heißt, man wird schon davon ausgehen müssen, dass es einen kleinen Tempel gab. Vielleicht hat den ja tatsächlich auch Salomo gegründet. Vielleicht war es aber so, und dafür spricht eigentlich auch einiges, dass die Stadt Jerusalem, die ja schon in vorisraelitischer Zeit besiedelt war, und davon weiß auch das Alte Testament, dass diese Stadt Jerusalem eigentlich schon immer einen Tempel hatte und dieser Tempel vielleicht zur Zeit Salomos dann nur etwas renoviert wurde, ausgebaut wurde und dann aber eben zu dem zentralen Tempel Israels werden sollte.
Und dieser Tempel wird dann von den Neuassyrern irgendwann zerstört. Und dann beginnt diese Bewegung ins Exil, obwohl auch noch Menschen vor Ort bleiben.
Ja, es ist tatsächlich so, dass am Ende des zweiten Königebuches berichtet wird, wie der neubabylonische Herrscher Nebukadnezar II. Jerusalem belagert, die Stadt dann einnimmt und schließlich auch den Tempel zerstört. Vermutlich war es nur eine Teilzerstörung. Da gibt es auch Untersuchungen. Das heißt, diese Tempel wurden nicht vollständig dem Erdboden glatt gleichgemacht, sondern es war eine Teilzerstörung und es ging hauptsächlich darum, dafür zu sorgen, dass der Kult in dem Tempel nicht mehr durchgeführt werden konnte. Man muss sich das so vorstellen, dass dann offenbar eine Oberschicht deportiert wurde. Also es ist nicht so gewesen, dass sozusagen alle Israeliten oder alle Menschen im Königreich Juda jetzt deportiert wurden, sondern man könnte fragen, ob sich sozusagen für den Landarbeiter auf einem Feld Judas so viel geändert hat. Vielleicht gar nicht mal so viel. Die Elite wurde deportiert und die Elite lebte dann in Babylon, zum Teil sogar auch am Königshof, ganz wenige, aber eben auch in bestimmten Städten, in bestimmten Orten, denen diese Judäa zugewiesen wurden. Und das weiß man, was man wiederum von den babylonischen Quellen weiß, ist, dass diese Menschen es sich dort eigentlich eingerichtet haben. Die haben dort gelebt, die lebten da nicht jetzt in einer Sklaverei, wie es das Alte Testament wiederum darstellt, sondern denen ging es zum Teilweise relativ gut. Die hatten zum Teil sogar selbst Sklaven und haben dann sozusagen Karriere gemacht dort, haben Ländereien bebaut, und letztlich ein Leben geführt, bei dem man sogar im Nachhinein fragen kann, haben die überhaupt damit gerechnet, dass sie irgendwann wieder zurück nach Israel, zurück nach Jerusalem und nach Juda können?
Dann würde ich noch eine Frage anschließen wollen zu dieser historischen Zeit. Kann man oder was denkt man, wann dieser Switch zum Monotheismus dann wirklich kommt? Also wir hatten schon besprochen, auch in Ägypten kann man das sehen, dass ein Gott immer wichtiger wird. Wann passiert das, dass auf einmal es tatsächlich so ist, dass dieser Gott als der Einzige tatsächlich eingesetzt wird? Ist das erst in Anführungsstrichen damit, dass man ihn zum Schöpfergott macht oder lässt sich das irgendwie datieren?
Ja, man muss mit solchen Datierungen immer sehr vorsichtig sein, weil es vielleicht eben auch bestimmte Entwicklungen sind, die sich gar nicht so genau mit einem bestimmten Ereignis verbinden lassen. Wir versuchen das in der alttestamentlichen Forschung natürlich immer gerne, indem wir sagen, diese Eroberung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, die Situation des Exils, das war doch wirklich so eine einschneidende, traumatische Erfahrung, für die Menschen des alten Israel, für die Schriftgelehrten, für die Schreiber, das im Grunde ein grundlegendes Nachdenken eingesetzt hat. Beim Monotheismus wird man sagen können, dass das offenbar eben auch ein Phänomen der zunehmenden Internationalisierung ist. Das heißt, einer im Grunde internationalen, man könnte was sagen, pluralen Welt, in der man nun lebte. Und die Frage war, wie hält es sich eigentlich mit den, verhält es sich mit den anderen Gottheiten, mit den Göttern beispielsweise?
Ah, okay. Da würde man ja denken, dann macht man eher Polytheismus, wenn auf einmal so viele dazukommen, aber das Gegenteil dann eher,
Ja,
ne?
aber das Gegenteil ist der Fall, weil eben ist doch dieses exklusive Gottesverhältnis, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das exklusive Gottesverhältnis an diesen einen Gott schon immer gegeben hat. Das heißt, die Bindung des Volkes Israel an den einen Gott hat es offenbar von Anfang an gegeben, sodass der Schritt zum Monotheismus eigentlich gar nicht so weit war. Sie haben das so schön erwähnt, eben mit diesem Beispiel des Polytheismus mit mehreren Gottheiten. Im alten Ägypten hat man ein ganz anderes System. Da wurden nämlich fremde Gottheiten einfach mit integriert. Ja, sozusagen im Polytheismus wird gesagt, okay, unser Gott A ist aber gleichzeitig dieser Gott. Zum Beispiel der Gott Seth im alten Ägypten als Gegenspieler des Horus konnte mit dem Gott Baal der syro-palästinischen Religion verbunden werden. Das heißt, da hat man sozusagen nicht das System zu sagen, es ist nur unser Gott und die anderen Götter sind sozusagen völlig wirkungslos, sondern gesagt, okay, kein Problem, dann verbinden wir halt unseren Willen mit dem Baal und schon ist das Problem gelöst.
Ich hätte noch so eine Frage. Aktuell, wenn wir uns diesen aktuellen Konflikt zwischen Israel, Palästina und so weiter angucken, den es schon seit Ewigkeiten gibt und der sich jetzt noch mal in einer furchtbaren Form zugespitzt hat, haben Sie mit Ihrem ganzen alttestamentarischen Wissen, mit dem Wissen über das alte Israel, kann das helfen, wenn man sich diese aktuellen politischen Zerwürfnisse anschaut, irgendwie doch, ich weiß nicht, einen Weg daraus zu sehen? Oder wie hilft uns oder kann uns vielleicht diese Betrachtung der Antike helfen, eventuell irgendwann diesen Konflikt zu überwinden?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich würde doch eine Antwort versuchen wollen. Und zwar dahingehend, dass uns im Grunde die Beschäftigung mit der Geschichte Israels in der Antike zeigt, dass man eben unterscheiden muss zwischen der Geschichte des biblischen Israel, also dieser Heilsgeschichte, die eben eine Glaubensgeschichte ist, die sich aber als Realgeschichte so nicht zugetragen hat, und eben der Geschichte des antiken Israel, bei dem man sagen muss, dieses kleine Volk Israel, die relativ kleinen Staaten, auch Juda war nie ein, mit Jerusalem war sozusagen nie einer der großen Player im alten Orient, sondern die haben im Grunde im Schatten, im Windschatten der Ereignisse gelebt. Die Philister, die ich erwähnte, waren viel, viel einflussreicher. Und man kann das auch deutlich sehen, wenn sich sozusagen die Könige von Jerusalem in gewisser Weise auf ihr Herrschaftsgebiet begrenzt haben und sich beispielsweise auch von bestimmten Gegenden, Philister im Küstenstreifen und so weiter, könnte man jetzt viel sagen, zur handelspolitischen Bedeutung auch rausgehalten haben, dann ging es eigentlich dem Königreich Israel und Juda, vor allem Juda mit Jerusalem, relativ gut. Ein Problem in der aktuellen Situation scheint ja zu sein, dass eben auch gerade das heutige Israel sich doch sehr von im Grunde einem Bild von Groß-Israel leiten lässt. Also gerade kein Bild, bei dem man in gewisser Weise auch auf eine Koexistenz setzt, sondern sagt, es muss eben bestimmtes Gebiet, beispielsweise die besetzten Gebiete oder jetzt auch mit dem Gazastreifen, das soll idealerweise im Grunde, so sprechen ja auch einige Minister, jetzt gerade dieser eher rechten Parteien, soll im Grunde mit auch besiedelt werden. Das wird so nicht funktionieren. Ich würde meinen, ein politischer Ansatz, sozusagen eine Realpolitik, die letztlich bei einem, muss ja sagen, unrealen, unhistorischen Bild der Geschichte Israels ansetzt, kann im Grunde nicht zum Guten führen, sondern man müsste eher sagen, wie war denn das historische Israel? Und ich weiß ziemlich genau, dass auch die Archäologen in Israel, die eben sehr kritisch sind gegenüber diesem biblischen Idealbild, dass sie teilweise in ganz schöne Schwierigkeiten kommen, weil es doch eine ganze Reihe an Menschen gibt, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass man eben die Geschichte des biblischen Israel, wie sie in der hebräischen Bibel erzählt wird, und die Geschichte des historischen, des antiken Israel voneinander unterscheiden muss. Und da würde ich meinen, wenn man das unterscheidet, dann erübrigen sich bestimmte, ich sag mal, Groß-Israel-Fantasien und dann könnte vielleicht eine Realpolitik im konkreten Sinne betrieben werden, dass man sagt, so wie damals Israel im Grunde in einer Koexistenz lebte, muss man eben auch heute überlegen, ob vielleicht nicht so etwas wie sogar so eine Zwei-Staaten-Lösung angebracht wäre.
Am Ende würde ich noch wissen wollen, haben Sie Lektüre-Tipps, wenn Neulinge sich jetzt damit beschäftigen wollen, neben Ihrem Buch, wo würde man weitermachen?
Ja, es gibt ein sehr schönes Buch geschrieben von Konrad Schmid, einem Schweizer Alttestamentler, über die Bibel. Im Grunde auch ein Buch in dieser Beck'schen Reihe erschienen. Diese Beck-Reihe Wissen. Das heißt, ein schmales, auch gut erschwingliches Buch, in dem Konrad Schmid einen Überblick gibt zur Entstehung der Bibel, aber eben auch zur Entstehung des Alten Testaments. Wenn man jetzt da noch weiter einsteigen möchte, auch in die Literaturgeschichte des Alten Testaments, dann gibt es von dem gleichen Autor Konrad Schmid eine Literaturgeschichte des Alten Testaments, die auch gut und verständlich geschrieben ist, die bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt erschienen ist und die ich eigentlich auch sehr empfehlen kann, weil dort dann im Grunde auch nochmal diese sehr komplexe Geschichte der alttestamentlichen Bücher sehr schön und anschaulich dargelegt wird.
Vielen Dank. Und allerletzte Frage, welche Forschungsfrage interessiert Sie gerade am meisten? Woran sitzen Sie gerade?
Ich sitze gerade nach wie vor, muss man eigentlich fast sagen, an dem Thema Ägypten, Altes Testament, zum einen in Bezug auf die Weisheitsliteratur. Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation schon erwähnt.
Ja,
Zum
spannend.
zweiten aber auch in Bezug auf später ägyptische Texte, das heißt Texte aus der Perserzeit, aus der hellenistischen Zeit, also der Zeit, in der doch viele alttestamentliche Texte geschrieben oder eben ihre abschließende finale Gestalt gefunden haben. Und da schauen wir in einem Forschungsteam, das ist ein relativ großes Forschungsprojekt mit fünf ganz tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, schauen wir eben, wie wir diese ägyptischen Texte eben doch verbinden können mit Tätigkeit von Schriftgelehrten in einer Zeit der Internationalisierung, in einer Zeit der Fremdherrschaft, wo man offenbar in Ägypten ähnliche Prozesse findet, wie man sie eben auch für die Schriftgelehrten des entstehenden Judentums des antiken Israel in der persischen und hellenistischen Zeit vermuten kann.
Ja, sehr spannend. Herr Schipper, dann bleibt mir nur noch, Ihnen zu danken für diese Einblicke und für diese, wie schon gesagt, komplexen Antworten auf meine doch sehr, naiven Fragen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Vielen Dank.
Und wir anderen hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.